OM HR.
Der Podcast mit Geschichten aus der Arbeitswelt.
Von OMR Jobs und HR.
Ja, ich heiße heute Claudia Mahler willkommen. Schön, dass Sie da sind.
Ja, danke für die Einladung.
Claudia Mahler ist Teamleitung für die Rechte Älterer am Deutschen Institut für Menschenrechte und eine unabhängige der Vereinten Nationen, eben für dieses Thema. Und ganz nebenbei natürlich noch gelernte Juristin.
Auch das, ja.
Wir wollen heute ein bisschen darüber sprechen, was das Thema Altersdiskriminierung denn Arbeitsmarkt so veranstaltet. Und ich möchte zu Beginn gleich reinstarten mit einem Fakt, und zwar, dass 39% von Altersdiskriminierung im Zusammenhang mit der Erwerbstätigkeit eben auch das Spektrum, das davon am meisten betroffen ist, wenn man über 45-jährige Erwerbstätige fragt. Wie begründet sich das? Wie kommt das?
Naja, also auf der internationalen Ebene einfach sagen, das ist Ageism. Ageism ist alles das, was Sie an negativen Stereotypen mit uns tragen, die wir auch sehr internalisiert haben. Also ältere Menschen werden ja sozusagen mit Zuschreibungen gleichgesetzt, nicht mehr nicht ganz so teamfähig, haben irgendwie Probleme mit der technischen Welt und sind häufig krank. Das sind teilweise Stereotype, die sich nicht in der Evidenz wiederfinden, aber sehr verbreitet sind und teilweise eben, dass ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer keine Chance am Arbeitsmarkt haben, dahingehend, wenn sie mal nicht mehr im Arbeitsmarkt sind, wenn sie sich bewerben. Das ist aber nicht nur so, dass die Bewerbungen einfach abgelehnt werden aufgrund des Lebens. Teilweise hat man ja auch jetzt schon KI-gestützte Verfahren, die einen auch wunderbar aussortieren. Man muss einfach sehen, dass die Zugangschancen für Ältere wirklich deutlich begrenzt sind. Vielleicht sollte man dann noch ein gerade bei Frauen habe ich immer das Gefühl, ist man entweder zu jung oder zu alt. Man hat nie das richtige Alter für die Position. Auf der anderen Seite sind eben viele Ältere auch in wichtigen Positionen, werden auch gehalten als Wissenschaftler. Und dann ist es deutlich leichter. Ich glaube, man muss ja ganz klar unterscheiden, welchen Teil des Arbeitsmarktes wir uns ansehen. Wenn die älteren Menschen oder Arbeitnehmer im Arbeitsmarkt sind, werden sie meistens sehr geschätzt und ihre Qualität hochgehalten und sie werden versucht, im Unternehmen zu halten mit unterschiedlichen Incentives. Wenn man aber als, ich sage jetzt mal 50 plus, versucht neu einzusteigen, hat man alle negativen Vorurteile auf seiner Seite und es ist wirklich sehr schwer, einzusteigen, aber teilweise auch einfach nur die Branche zu wechseln. Und ich glaube, das muss sich in Zukunft ändern.
Sie haben gerade von diesen wertvollen Kompetenzen gesprochen, die diese Zielgruppe ja nun mal mitbringt. Warum werden dennoch Jüngere bevorzugt?
Auf der einen Seite auch deshalb, weil man glaubt, dass sie deutlich einfacher formbar sind. Zweites Argument, sie sind etwas günstiger als die älteren Arbeitnehmer. Also auch das spielen dann nochmal eine Rolle. Und weil man häufig die Ansicht vertritt, dass jüngere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer deutlich flexibler sind. Auf der anderen Seite ist es aber völlig klar, dass altersgemischte Teams eigentlich die erfolgreichsten Teams sind. Also ich brauche einen Stock von älteren Arbeitnehmerinnen und jüngeren Arbeitnehmern, um eben auf das beste mögliche Ergebnis zu kommen.
Können Sie denn, kennen Sie Unternehmen, die das wirklich gut machen? Diese Zielgruppe, die ältere Zielgruppe einfach clever rekrutiert, ein Unternehmen, das denen auch das Gefühl gibt, ja, kommt zu uns, bei uns seid ihr gut aufgehoben, wenn ihr jetzt sucht?
Ich kann hier jetzt wirklich kein Unternehmen nennen, das geht leider nicht aufgrund meiner Rolle.
Ja.
Aber was ich Ihnen sagen kann, ist, dass speziell größere Unternehmen erkannt haben, dass sie ihren Fachkräftemangel eben nicht mit den jüngeren Arbeitnehmern nachkommen, auffangen können. Das heißt, die versuchen mittlerweile sehr viele Incentives, gerade für ihre älteren Mitarbeiter einzubringen. Upskilling, also einfach nur Weiterbildung oder eben, dass man neue Themengebiete einführt oder eben Zusammensetzungen schafft, um eben besonders erfolgreich gemeinsam an lösungsorientierten Ansätzen zu arbeiten. Sie haben das ja nochmal hervorgehoben, dass ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch viel mehr. Das ist auch so, aber es ergänzt sich eben auch sehr gut mit jüngeren Arbeitnehmern, die dann wiederum andere Vorteile für das Team bereithalten. Ich glaube, was man einfach generell machen muss, ist, dass man auch die Flexibilität des Renteneintritts nochmal sich überlegen muss. Die neue Bundesregierung ist ja auch schon dabei, hier ein paar Überlegungen in die Welt zu posaunen. Die Ampel hat das auch gemacht, aber es ist noch nicht viel dabei hängen geblieben. Wir werden sehen, wie Unternehmen wirklich daraus machen, hat ja nicht immer etwas mit der Politik zu tun, aber natürlich auch, ob es Steuererleichterungen gibt oder es eben sich für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer lohnt.
Ja, da sprechen Sie zum Beispiel ja auch von der Aktivrente, die gerade plant, wo dann bis zu 2000 Euro auch steuerfrei sein sollen. Ja, kommt das zur richtigen Zeit und ist Geld dann wirklich alles, um auch ältere Leute halt in der Erwerbstätigkeit zu halten?
Also Geld ist sicher nicht wirklich alles, aber es ist sicher auch ein Grund, warum viele Ältere weiterarbeiten. Man muss aber natürlich auch in den Blick behalten, dass nicht jeder weiterarbeiten kann. Gerade diejenigen, die körperlich sehr anstrengende Jobs viele Jahre von der Ausbildung bis zur Rente haben teilweise körperliche Einschränkungen, die es ihnen nicht ermöglichen, in ihrem Job zu bleiben. Hier bräuchte ich jetzt dann einen Arbeitgeber, der das erkennt und sagt, aber der hat so viel Wissen, dass sie gut im Unternehmen bleiben kann, aber sie braucht vielleicht eine andere Arbeit. Nicht das, was sie bisher gemacht hat, etwas, was weniger körperlich anstrengend ist, wo man eben dieses Wissen noch nutzen kann. Deswegen auch mein Appell, man muss eben deutlich flexibler herangehen. Geld ist nicht alles. Viel ist auch Anerkennung und positives Feedback, dass man die Leute halten will, dass man anerkennt, was sie für das Unternehmen auch beitragen und ihre Kompetenzen eben wirklich schätzt. Man eben diese wunderbaren Sprüche hört, altes Eisen oder überholt und nicht mehr up to date. Da muss man auch ein bisschen aufpassen, was Sprache eben ausdrückt. Nicht jedes Team ist jung dynamisch, sondern eben teilweise auch altdynamisch erfolgreich, weil es eben gemischt sein sollte. Also Geld ist nicht alles, aber ich glaube, dass diese Incentives durchaus etwas für die Rentnerinnen und Rentner dann eben, die sich dann überlegen, bleibe ich länger im Arbeitsmarkt, nutze ich diese Situation, um meine Rente aufzuhübschen in dem Sinne oder einfach besser zu gestalten, aber eben auch, um aktiv zu bleiben. Wir haben ja dennoch immer die Situation, dass speziell ältere Arbeitnehmer nicht so genau wissen, wie sie den Übergang in die Rente gestalten sollen. Die fallen dann teilweise wirklich in dieses Loch, weil man sich sehr identifiziert. Und eben genau dieses, was Sie zu Beginn gesagt haben, auch diese negative Konnotation, dass man eben nicht mehr Teil der Arbeitswelt ist, gar nicht haben wollen. Also man muss auch hier so ein bisschen gucken, wie kann man diesen Übergang gut gestalten? Kann man neue Lösungen finden? Das ist natürlich jetzt teilweise auch dann mit Anschlussverträgen so. Wir haben gesehen, dass es schwierig ist, Teilzeitanschlussverträge an Vollzeitarbeit anzugliedern, weil es dem vorvertraglichen System nicht funktioniert. Da muss man einfach sehen, dass man eben die richtigen einerseits für die Arbeitnehmer, aber eben auch für den Arbeitgeber findet, dass es sich lohnt, die Älteren im Unternehmen zu halten und ihnen neuere, flexiblere Angebote zu geben.
Mhm. Spannender Aspekt mit dem Vokabular, da möchte ich später auf jeden Fall auch nochmal ganz kurz drauf eingehen. Das ist ja in unserer Sprache wirklich sehr verankert, dass das irgendwie negativ konnotiert wird, also das Alter. Punkto Wertschätzung ist auch so, dass man ja auch Weiterbildungsangeboten nachsagt, okay, das beweist mir, der Arbeitgeber setzt auf mich, das wird Älteren aber eher vorenthalten in den meisten Fällen. Gar nicht logisch, quasi dann passiv mit diesem fehlenden Angebot zu unterstellen, okay, der möchte sich nicht entwickeln oder er kann es gar nicht.
Das sehen Sie ganz richtig, aber die Realität sieht ja leider etwas anders aus. Und zwar, wir sprechen ja oft über das, dass man eben dann nicht mehr weiterkommt. Und bei vielen ist wirklich 5 bis 10 Jahre vor Renteneintritt Beginn dieses Nicht-Weiterbildungs-Angebot schon, weil man davon ausgeht, dass derjenige oder die Unternehmen nicht mehr so viel bringt, weil man eben nicht mehr in der Position oder eben auch dieses negative Stereotyp mitschwingt, dass man nicht in der Position ist, sich weiterentwickeln zu wollen, was ja eigentlich auch falsch ist, weil wenn ich kein Angebot habe, was genau ist, warum soll ich mich damit auseinandersetzen? Und dass viele Weiterbildungsangebote nicht an dem anknüpfen, was ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer brauchen oder brauchen können. Wir haben häufig, dass die Angebote sind oder eben auch nicht wirklich nachfragen, was wird denn gebraucht, was ist denn von Nutzen, womit kann man wirklich etwas anfangen. So ein One-Fits-All ist eben nicht genau, One-Size-Fits-All ist eben nicht genau das, was bei älteren Arbeitgebern im Weiterbildung hilfreich ist. Es muss eben passgenau und spezifisch sein. Und so wie sich die Zahlen auch des demografischen Wandels im Moment entwickeln, macht es auch überhaupt keinen Sinn, das nicht in den Blick zu nehmen, sondern man muss ganz spezifisch darauf die älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Arbeitsleben zu halten, um eben diese große Lücke, die sich auftun wird, aufgrund der geringen Zahlen der jungen Arbeitnehmer, schließen zu können. Wie soll das Arbeitssystem, aber eben auch unser soziales System weiter funktionieren. Und die jungen Arbeitnehmer von heute profitieren natürlich auch davon, wenn sie im späteren Leben flexiblere Angebote bekommen, die auch auf das eingehen, was sie sich wünschen oder was ihnen auch hilfreich ist. Es ist ja nicht nur für die Generation der Älteren jetzt, sondern man muss ja auch ein bisschen langfristig denken, dass sich die Arbeitswelt generell verändern wird. Das hat ja nicht nur mit den Älteren und der Jungen zu tun, sondern auch mit unserem generellen System. Ich denke auch, dass dieses gemein angenommene System, zuerst lernen wir, dann arbeiten wir, dann gehen wir in Rente, nicht mehr Gültigkeit hat, sondern es wird von Unterbrechungen geprägt sein, dass man sich beispielsweise umorientieren will, nochmal eine zweite Idee hat, die man im Leben machen will und sich dann weiterbildet. Oder dass man eben eine Pause hat, weil man sich mehr um Kinder oder um ältere Eltern kümmern muss, dann wieder neu einsteigt und dass eben auch der Wiedereinstieg eben auch mit einem Weiterbildungsangebot oder einem Neuorientierungsangebot verbunden sein soll. Viele wollen auch dann irgendwann mal ein Jahr Pause machen. Wir haben das sehr häufig jetzt. Sabbaticals kommen immer mehr. Dann erscheint es mir deutlich sinnvoller zu sein, Leute, die ein Jahr aussteigen oder auch zwei, wieder mit neuen Angeboten zu locken, sage ich jetzt mal, dass sie dem Arbeitsmarkt dann länger zur Verfügung stehen. Und hier brauchen wir jetzt auf der einen Seite Weiterbildung, aber eben auch Angebote, dass wir körperlich und gesundheitlich fit bleiben für die Arbeitswelt, aber eben auch für uns generell.
Mhm. Da haben Sie wirklich viele wertvolle Dinge gesagt. Sie hatten in der Corona-Pandemie oder ja Post-Corona festgestellt, dass die Pandemie auch viel entblößt hat, was denn so Altersdiskriminierung in unserer Gesellschaft angeht. Können Sie da ein paar konkrete Beispiele nennen?
Ja, das Beispiel war einfach das Baby-Boomer-Remover. Also die Corona-Pandemie hat dazu geführt, dass viele Baby-Boomer auch verstorben sind und auch natürlich die älteren Generationen und dass das als gesehen wurde. Ich meine, das ist schon mal etwas, wo man gleich sieht, dass das Leben des höheren Alters nicht gleich wertgeschätzt wird wie das jüngere Leben. Wobei man dann natürlich auch aus meiner menschenrechtlichen Sicht dabei kann, weil natürlich jedes Leben gleichwertig ist. Aber das ist natürlich sehr schwierig, gerade wenn wir dann auch in die Situation kommen, dass eine Triage notwendig ist. Triage ist immer dann notwendig, wenn ich zu wenig Mittel habe, um unterschiedlichen Menschen zu versorgen, ja, beziehungsweise eine Auswahl treffen muss, wen ich versorgen kann. Und da haben wir deutlich gesehen, dass beispielsweise auch Ältere teilweise gar nicht in den Genuss einer Behandlung gekommen sind, sondern zu Hause gelassen wurden, ohne behandelt zu werden. Auf der anderen Seite gab es auch nochmal die Diskussion, dass die Älteren sozusagen schuld daran waren, dass es Ausgangssperren gab, diese nicht ansteckt, was aber nicht sozusagen auf dem, ich sag's jetzt mal salopp, auf dem Mist der Älteren gewachsen war, sondern die Politik hat sich das ausgedacht, ohne diejenigen zu befragen, ob sie das denn wirklich wollen. Die meisten Älteren, die man dann gefragt hat, die wollten das gar nicht, sondern die meinten auch, sie hätten eigentlich viel lieber geholfen und sind vereinsamt. Und aber die Corona-Pandemie hat auch positive Dinge hervorgebracht.
Oh, bitte.
Und zwar Digitalisierung haben sehr viele Ältere sich ganz schnell eine Weiterbildung sozusagen geholt, um Social Media, WhatsApp oder andere Kanäle zu nutzen, um mit ihren Familien in Kontakt zu bleiben. Oder in der Arbeitswelt haben wir ja viel Digitalisierung erfahren, was dann auch bei vielen Älteren auch angekommen ist, und die mussten es nutzen oder konnten es nutzen. Und es waren nicht diejenigen, die sich dagegen gewehrt haben. Also ich glaube, das muss man jetzt positiv sehen. Ich kenne von vielen, wurde von vielen Selbsthilfegruppen, auch beispielsweise in Großbritannien nochmal unterrichtet, dass die ja eigenen WhatsApp-Check-In-Kanal entwickelt haben, um eben eine ganze Gruppe von 70-Plus-Jährigen täglich einzuchecken, um zu sehen, geht es ihnen gut, brauchen sie was? Ach, und die haben eben so einen Call in der Stadt gemacht. Das fand ich sehr beeindruckend.
Ja, okay. Also einer hat natürlich für einsame Seelen gesorgt. Andererseits war das auch ein probates Mittel, um da irgendwie gegenzusteuern. Ich verstehe.
Was aber nur funktioniert hat, wenn sie Unterstützung gekriegt haben, um sich mit diesen sozialen Medien auseinanderzusetzen. Also diejenigen, die es vorher oder die hatten oder die zu wenig Mittel haben, um Teil des Ganzen zu sein, oder diejenigen, die nicht Teil des Arbeitsmarktes sind, wo man das ja meistens schon irgendwie Berührung damit hat, die haben sich nach wie vor damit sehr schwer getan. Was auch dazu geführt hat, dass Unterstützungsangebote nicht nutzen konnten, weil die in der Zeit oder eben auch jetzt großteils digital sind.
Ja, natürlich, klar. Das darf man immer nicht unterschätzen. Wir fallen hier schnell in das Raster, weil wir halt eben selber einen Bürojob haben. Darüber zu sprechen. Aber klar, im Handwerk, auf einmal verlierst du deinen Job als Ingenieur. Habe ich auch gesehen in einer, ich meine, es war eine ARD-Dokumentation, während der Pandemie seinen Job verloren mit 57 und dann noch und nöcher geschrieben, und daraus wurde alles nichts.
Ja, und das ist kein Einzelfall.
Das ist es halt. Und gut, jetzt ist ja Altersdiskriminierung per Gesetz verboten, weil wir ja auch ein Gleichbehandlungsgesetz haben. Und Sie sind schon eingegangen auf die Stellenausschreibung beziehungsweise auf diesen Ethos, jung, dynamisches Team. Dort gab es auch mehrere Gerichtsurteile, die eben das geahndet haben. Beobachten Sie da schon eine Veränderung?
Ich beobachte eine Veränderung in den Ausschreibungen, aber ich beobachte noch keine große Veränderung in der Durchlässigkeit der Bewerbungsverfahren. Ein paar Bewerbungsverfahren werden ja anonym und ohne Alter gemacht, die scheinen ein paar Vorteile zu haben, aber ich habe es noch nicht wirklich auf Alter ausgewertet gesehen. Es war mehr mit rassistischer Diskriminierung in Verbindung gebracht. Wo ich mir wirklich auch Gedanken mache, sind diese KI-Ausschreibungen, beziehungsweise die, ich weiß gar nicht, wie man das wirklich nennt, also wo ich halt das einfüllen muss in dieses 0815-Formular, wo man, glaube ich, immer schon, wenn man irgendwie einen anderen Lebenslauf hat. Das ist ganz schwierig auch für Leute, die unterschiedliche Dinge gemacht haben und schon weiter in ihrem Werdegang sind. Da passt man eigentlich nie ins Schema F, und aus meiner Sicht wird man dann sofort aussortiert. Zumindest das habe ich gehört. Ich habe es auch selber mal probiert. Ich bin bei keinem Gespräch eingeladen worden, wo man sich auch dann denkt, okay, eigentlich wäre ich jetzt als weltweite Expertin ganz gut gehypt, aber für die Jobs, die mit einer standardisierten, das war das Wort, was ich gesucht habe, mit einer standardisierten Ausschreibung arbeiten, ist man eben dann nicht mehr interessant.
Ja. Ja, da gibt es natürlich auch Software, die eben von uns Menschen nun mal auch programmiert wurde und gebiased ist. Und das ist genau das Problem. Gilt jetzt zwar in Personalbereichen als schönes Tool, um zu helfen, aber ja, es arbeitet nach wie vor mit Stereotypen. Dementsprechend ist das noch mit Vorsicht zu genießen oder muss immer wieder gechallenged werden. Darüber habe ich auch schon mit Experten gesprochen. Kommen wir mal zu einem kleinen Hardfact. Ich habe eine herausgefunden hat, dass weiße Männer im Alter von 28 Jahren dreimal häufiger nach einer Bewerbung eingeladen werden als 50-jährige schwarze Frauen. Wie ordnen Sie das ein? Wie kommentieren Sie das?
Mehrfachdiskriminierung. Also ich meine, das los. Ist... Da fällt mir nicht viel anderes dazu ein. Das ist genau das, was wir zuerst so ein bisschen diskutiert haben. Ältere Frauen haben generell schon Probleme, meistens weil die Lebensläufe auch ganz klar und stringent sind, aufgrund von Care-Arbeit mit Kindern, Unterbrechungen, die andere Ursachen noch haben. Und wenn ich dann eben noch eine farbige Frau bin und eine schwarze Frau bin, habe ich in Deutschland wahrscheinlich noch doppelt Probleme. Deswegen könnte eventuell eine anonyme und Bewerbung helfen, wo eben weder Alter, Hautfarbe noch Foto noch irgendwas dabei ist. Allerdings im Lebenslauf, ich ja trotzdem nicht los. Und das trifft Frauen einfach viel mehr als Männer.
Ja, das ist denn, ja, also Rassismus auch sehr schnell im mündet auch sehr schnell im Sex, geht mit einher.
Man kann es sozusagen nochmal anders sagen. Die Ungleichheit verstärkt sich häufig im höheren Alter nochmal, weil ich eben durch den Gesamtlebenslauf schlechtere Karten kriege. Alles, was mir während sozusagen Bildungsstadium passiert oder dann eben durch die nächsten Situationen in der Arbeitswelt entgegenschwebt, kann ich im höheren Alter nicht mehr auffangen. Sie werden kaum jemanden sehen, dem es in jungen Jahren gut ergangen ist und nicht vor 30, ich glaube 30 oder 35, sagt man, ist der Sprung. Wer es bis dahin sozusagen nicht in die höheren Etagen, speziell als Frau, geschafft hat, hat dann kaum mehr Chancen, weiter aufzusteigen. Es gibt da schon gewisse Problemlagen, dass man eben nach 45 wird man es auf keinen Fall mehr schaffen, sozusagen dann weiter aufzusteigen. Auch das ist etwas, was deutlich, glaube ich, schwer wiegt, dass es ja älteren Frauen noch mal schwieriger gemacht wird, aufzusteigen.
Oh nein, okay, ja, das heißt, auch die Zeit dringt auch bei mir. Aber ja, ich habe natürlich das Privileg, ein Mann zu sein, dann.
Wenn ich das richtig sehe.
Dann schadet mich auch nicht. Oh Mann, ey, das ist sehr bedauerlich. Ich möchte nochmal auf die Sprache zurückkommen. Mhm. Nehmen Sie uns mal mit, inwiefern ist das jetzt Alltag verankert? Mhm. Und wieso erschwert das dann halt eben auch das Leben in verschiedenen Sektoren, halt vor allem dann im Berufsleben, weil all das haben wir ja, das hat ja auch eine semantische Ebene, ne? Wenn ich zum Beispiel, Sie haben vorhin altes Ei, wenn ich das so sage, dann habe ich ja gleich wen damit eben diskriminiert und auch diffamiert. Wenn das nicht wäre, stünden vielleicht die Chancen auch besser. Aber ja, was hat das da mit der Sprache auf sich in dem Kontext?
Also Sprache ist ja immer sehr richtig sagen. Allerdings wachsen wir schon mit unserem Märchen damit auf. Die alte Hexe ist immer die alte Hexe und nie die junge, schöne Hexe, zumindest Stimmt. In unserem Märchen. Damit fängt es immer meistens an und es geht eben auch weiter. So im normalen Sprachgebrauch, wenn mir jemand zum Beispiel früher ein Kompliment gemacht hat, so nach dem Motto, ich sehe gut aus für mein Alter, habe ich das nicht so hinterfragt. Mittlerweile denke ich mir, was will er mir damit sagen? Sehe ich jetzt gut aus oder sehe ich nicht gut aus? Alter relativiert es dann wieder. Dann haben wir während der Corona-Pandemie und auch vorher noch mal ganz brutale Beispiele gehabt, wie die Rentnerlawine rollt auf uns zu, Tsunami. Dann, was habe ich noch Schönes gelesen? Der absolute Pflegenotstand ist ja auch so etwas, was dann schon dieses Negative mit sich bringt. Und alle Älteren sind pflegebedürftig. Ist ja auch schon mal sowas, wo man immer das mitschwingt, dass sie Unterstützung benötigen und genau eben auch viel vom Budget brauchen. Auf der anderen Seite sehen wir auch ganz häufig, dass du oder spezielle Werbebranchen die Älteren auch als potente Käufergruppe erkannt haben. Die sogenannte Silver Economy macht sich das natürlich auch zunutze, indem sie Produkte verkauft oder die spezielle Reiseangebote oder Reiseangebote für die Traumkreuzfahrt für Ältere ins Leben ruft. Und oder was man eben alles an heutzutage braucht, um aktiv und gesund zu altern, ist ja auch nochmal etwas anderes, wie das früher war. Das will ich gar nicht negativ reden, sondern wenn wir es schaffen würden, gesünder zu altern, hätten wir auch, zurückzukommen zu unserer Arbeitsmarktsituation, deutlich mehr gesunde Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die für den Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Aber ich glaube, da ist Deutschland auch noch ziemlich in dem Feld, um eben gesunde ergonomische Arbeitsplätze anzubieten oder eben präventive Maßnahmen wirklich gut einzubringen. Es ist ja nicht nur die Bildschirmbrille, anbringt, sondern ich müsste mich auch oder jeder müsste sich mehr bewegen, der jetzt einen sitzenden Job hat, oder diejenigen, die körperlich anstrengende Arbeiten haben, müssen auch etwas für ihre Chormuskeln, damit sie eben gut altern und sich auch regenerieren können. Ich glaube, da ist Deutschland noch lange nicht so weit wie manch anderer Staat. Ich nehme jetzt einfach mal einen der Nordics heraus, die das deutlich besser in und auch als positives positiven Teil der Arbeitswelt einbauen. Wenn man sich mal eine Pause nimmt, wenn man mal eine Runde spazieren geht, wenn man ins Fitnessstudio geht, auch während der Arbeitszeit. Das habe ich bei uns jetzt noch nicht so häufig. Vielleicht in ein paar Startups, wo das mit dabei ist. Aber im regulären sehe ich das noch nicht.
Ich finde das so ambivalent zu dem, was es halt eben für einen positiven Effekt haben könnte. Wir haben länger Erwerbstätige in einer kritischen wirtschaftlichen Lage. Wieso hat das... Also können Sie das irgendwie herleiten, wieso das trotzdem so einen geringen Stellenwert hat und wir lieber Frührentner in Kauf nehmen?
Warum hat es so einen geringen Stellenwert? Ich glaube, da kommen wir wieder zurück auf unsere Sprache, weil unser Gesamtsystem darauf ausgelegt ist, dass ich eben zuerst lerne, dann arbeite, dann in Rente gehe, auch wohlverdient in Rente gehe. Das ist ja auch, den wir uns in Deutschland erarbeiten. Und es gibt eben noch, da kommen wir wieder zurück auf dieses ist Geld alles, es gibt zu wenig positive Beispiele, dass es Ältere weiterarbeiten. Es wird immer noch so gesehen, als würden sie den Jüngeren die guten Arbeitsplätze wegnehmen, als würden sie zu lange in den Spitzenpositionen bleiben. Ich glaube, wir sind noch nicht so weit, dass wir wirklich Potenziale zu nutzen. Und die Unternehmen sich gut genug aufgestellt haben mit Mentoring-Programmen. Ich meine, es gibt ja einige schon, die das machen, dass eben ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Unternehmen bleiben und unterstützen. Diese Mentoring-Programme gibt es ja schon in vielen Bereichen. Aber es ist nicht flächendeckend positiv konnotiert. Und bis wir diese Stereotype nicht abgebaut haben und es ganz normal wird, dass sich Aufträge neu bewerben und auch eine Stelle angeboten bekommen, weil man sie als positiven Teil der Arbeitswelt sieht. Bis dahin wird es nicht so sein, dass die Älteren auch gerne neue Dinge versuchen. Maximal dort verweilen, wo sie eben zu Renteneintrittsalter aufgelaufen sind in dem Unternehmen.
Ich möchte das, was wir gerade besprochen haben, auch ganz kurz mal mit einer Zahl untermalen, denn nämlich nur 60% der Unternehmen ergreifen spezielle Maßnahmen, um ältere Beschäftigte länger im Unternehmen zu halten. Das finde ich schon echt spannend. Und trotzdem ja, nimmt man damit dann ja eben in Kauf, vielleicht unterbesetzt zu sein, die halt noch da sind, zuzumuten, die Aufgaben zu übernehmen. Und ja, auch da wieder, dann kommen wir von Höchstchen zu Stöckchen. Ne? Wir haben dann da eine hohe Belastung, auch eine psychische Belastung. Das wiederum mündet dann in, ja, vielleicht Burnout-Ausfällen. Und das alles kann man, ist jetzt keine generischen Lösungsvorschlag, den ich jetzt hier mache, aber das ist durchaus vereinzelt das Risiko, was wir damit natürlich eingehen, indem wir die den Generationen ja schlichtweg auch einfach ein bisschen vergraulen, weil wir sie nicht, weil wir nicht so eine Komfortzone für sie eröffnen, die sie eigentlich auch verdient haben. Ne? Apropos Vokabular verdient. Verdient eben einfach dem Alter angemessen, ob ich jung oder alt bin, vernünftig behandelt zu werden in der Erwerbstätigkeit. Ich wollte ein Beispiel anbringen an dieser Stelle, und zwar die Deutsche Bahn. Ich lobe sie ungern und selten, aber sie hat tatsächlich, sie erklärt auf ihrem Recruiting-Kanal das Alter zur Superpower und alle sind herzlich willkommen und generell sind hat die Deutsche Bahn einen großen Anteil an Erwerbstätigen, die Ü40, Ü50 sind und sagt, Leute, hier habt ihr einen sicheren Hafen. Also ob das stimmt, das können wir jetzt nur die Beschäftigten beantworten, aber diese für die Öffentlichkeit, das ist ja schon mal aller Ehren wert, ne? Oder?
Auf jeden Fall, es ist mal ein Anfang und ich meine, man kann es ja jetzt auch mal nochmal ein bisschen rechnerisch hochbringen. Normalerweise ist es ja so, dass die Älteren relativ häufig den Job wechseln. Den Älteren sagt man ja zum Beispiel als positives Beispiel noch, dass sie meistens dem Unternehmen sehr gewogen bleiben und nicht ganz so häufig wechseln. Was dazu führen kann, wenn ich jetzt als Deutsche Bahn diesen Kurs voranbringe und Ü40 Leute nochmal reinkriege, die haben ja dann mindestens 20 Jahre. Mindestens. Also damit decke ich ja schon mal gut zwei Dekaden ab, was ja für viele im Jobsegment nicht mehr das Normale ist. Also wenn ich es schaffe, die Leute zu halten ab einem gewissen Alter, auch ab 50 hat man ja noch mal gute fast 20 Jahre, wenn man länger im Unternehmen bleibt. Klar. Und ich glaube, das ist die Rechnung, die viele noch nicht wirklich machen. Dass man eben gerade jetzt 50 plus auch noch mal gut ins Unternehmen einbinden kann, weil das macht mal Sinn. Die meisten rechnen dann, ach, die bleiben ja nicht lange, weil die ja bald in Rente gehen. Aber wahrscheinlich, wenn man sich das Segment von der anderen Seite ansieht, wie viele Leute bleiben denn 10 Jahre in einem Unternehmen?
Ja.
Also, ich meine nur, das ist ein Punkt, deswegen finde ich das sehr gut, wenn die nochmal die Türen öffnen und sich denken, na, wenn ich denen eine Chance biete, dann habe ich wahrscheinlich auch, also von der Überlegung her, eine gute Gelegenheit, dass die länger bei mir bleiben als Arbeitnehmer.
Ich habe noch eine Frage, bevor ich Sie abschließend zu Ratschlägen frage, die Sie an die Unternehmen richten würden. Profitieren denn Unternehmen nicht auch von diesem Narrativ, das gerade bei den Eltern angeblieben ist, so jetzt einen Job wechseln, das bringt ja gar nichts. Also ich kenne viele, also natürlich dadurch, dass meine Eltern in dem Alter sind, deren Bekannte, die halt sagen, ja, da ziehe ich jetzt, muss ich jetzt halt durchziehen, ne, weil ich bin halt eh nichts mehr wert. Das ist, ja, also profitieren Unternehmen da aktiv von, dass dieses Narrativ in unserer Gesellschaft verankert ist?
Ich glaube schon, und speziell dann, wenn sie eben keinerlei Aufstiegsmöglichkeiten mehr bieten, dass sie dann denen so, es ist besser für dich, wenn du bei uns bleibst, weil woanders kriegst du den Fuß sowieso nicht mehr in die Tür. Aber ich kann dir jetzt halt nichts mehr bieten, weil du schon relativ hoch bist oder du wirst einfach nicht weiterkommen, weil wir jetzt die Jüngeren promoten müssen. Müssen wir das Unternehmen binden? Dich haben wir schon gebunden. Das kann durchaus sein. Also es kann aber auch sein, dass das einfach in den Älteren selbst so verankert ist, weil sie sich nicht mehr zutrauen. Da kommen wir wieder zurück zu unserem Eingangsstatement. Ich gesagt habe, das ist Ageism. Also wir haben diese Stereotype alle schon so verinnerlicht, dass wir es uns auch teilweise gar nicht mehr zutrauen, was Neues zu machen ab einem gewissen Alter, weil wir uns selber schon für alt und unflexibel erklären. Bei Leuten, die jetzt nicht angestellt sind, sondern selbst ein Unternehmen gründen, überhaupt nicht der Fall ist. Die sind deutlich erfolgreicher als jüngere Unternehmer, die loslegen. Was sehr interessant oder was ich sehr interessant fand, dass die wirklich überleben mit ihren neu gegründeten Startups. Also ja, ich denke schon, dass es so ist, aber es liegt natürlich auch genau an dem, was wir auch schon besprochen haben, dass ein wenig Angebote dann nochmal zur Verfügung stehen, womit ich mich sozusagen nochmal umorientieren kann. Sollte das öfter der Fall sein, dann, ich glaube, man hätte allerdings dann mehr motiviert Arbeitnehmer. Und denk nicht nur auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die warten, bis es zu Ende geht.
Ja, wie bedauerlich.
Also nee. Ich glaube, die Unternehmen hätten da wirklich durchaus noch Chancen zu verbessern.
Ja, bitte. Es ist wirklich es ist sehr bedauerlich, dass man echt annimmt, man könnte Potenziale nicht noch fördern oder entfesseln, wie auch immer. Also anders. Auch wenn man vielleicht doch hier und da ein bisschen mehr Ruhe braucht oder so. Das ist auf jeden Fall der falsche Ansatz. Zu guter Letzt, Frau Mahler, geht es darum zu klären, und das wollen wir halt irgendwie mit der Folge auch ansatzweise bewirken, was kann man Unternehmen denn raten? Warum ist ein gesundes Miteinander in dieser Gesellschaft, aber vor allem in dieser Arbeitswelt unter den einzelnen Generationen denn so wichtig, wertvoll?
Erstens, wertvoll ist es schon, weil man voneinander lernen kann und gemeinsam eben Ziele wirklich gut erreichen kann. Jeder hat andere Kompetenzen, jeder Mensch ist anders, aber wenn ich das aus Sicht des Unternehmens fordere, dann habe ich auf jeden Fall schon mal einen Pluspunkt. Ich habe nämlich positiv gestimmte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die gerne zusammenarbeiten und sehr gerne zu guten Lösungen beitragen. Wenn Unternehmen es schaffen, negative Stereotype im Recruiting abzubauen, haben sie wahrscheinlich auch noch deutlich größere Auswahl, wenn sie eben Leute anwerben, um eben die Vielfalt im Team zu erhöhen. Ich denke, es kommt auch nochmal darauf an, Leitungen oder eben auch die unterschiedlichen Leitungen im Management dafür zu, den neuen Blick zu geben und sie auch speziell dazu auszubilden, dass sie mit diesen altersgemischten Teams auch gut arbeiten können. Hier setzt sich natürlich ein negativer Stereotyp durch. Wenn ich den sozusagen verinnerlicht habe, dann ist es sehr schwierig, da drüber zu kommen, wenn ich das nicht für mich selbst schon mal klar gemacht habe, dass ich damit arbeite, auf einer negativen. Warum ist es so besonders wichtig auch, für die Unternehmen, dass dieses Potenzial zu schöpfen, sie werden es schöpfen müssen, weil einfach die Arbeitnehmer, das ist ja nicht nur was in Deutschland gerade passiert, der demografische Wandel ist weltweit. Wir sehen es speziell jetzt im Bereich der Pflege oder dass das Recruiting nicht mehr funktioniert, weil eben die ganze Welt Probleme hat, ihre Schwestern und Pfleger zu finden. Also wenn wir uns im Weltmarkt eben bewegen, dann ist es für deutsche Unternehmen noch mal schwieriger, weil Deutsch ist jetzt keine Sprache, die sehr häufig gesprochen wird. Man sieht es natürlich auch, dass viele Unternehmen dann auf Englisch umschwenken, gerade im internationalen Bereich, was das aber teilweise für einige ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wieder schwieriger macht, in das Team hineinzufinden. Diese Internationalisierung war die einfachste Lösung. Also ich denke, die Unternehmen müssen auch noch flexibler werden, was die Angebote für Ältere angeht, nicht nur in dem Bereich Weiterbildung, sondern auch was die Arbeitsverträge angeht. Das, wie Sie gesagt haben, spezifische Maßnahmen, um ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu halten, auch müssten mal eingeführt werden. Hier, glaube ich, fehlen noch viele Analysen, was die älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wirklich wollen. Generell einfach überlegt, was brauchen wir, wie können wir das erreichen, und ich sehe wenige Studien, wo das nochmal wirklich hinterfragt wird, ob das der richtige Weg ist.
Ja, definitiv, gerade das, was Sie zuletzt gesagt haben, das ist die falsche Priorität. Da könnte man mal ein bisschen humanzentrierter vorgehen. Frau Mahler, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für Ihr Fazit. Es hat mir einiges beigebracht.
Danke Ihnen für Ihr Interesse und ich hoffe, dass wir noch länger.
Sehr gerne. Schönen Tag noch. Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.